Hallo und herzlich willkommen zu Folge 157 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Namensvetter, dem Andreas Krause, und der hat Ende 2021 Weinwunder gegründet. Bei Weinwunder gibt es Weine, und zwar Weine, die du in Deutschland oder Spanien, Italien und Frankreich sonst nicht so einfach bekommst, von speziellen Weingütern, die er selber kuratiert hat. Und er ist eigentlich Eventmanager und macht das Ganze als Family Business mit seiner Lebensgefährtin nebenberuflich. Auch solche Stories finde ich ja immer cool. Und ja, hat aktuell ein bisschen mehr wie 60 Artikel im Portfolio, glaube ich. Und er hat es natürlich angefangen, während die Eventbranche, während Corona komplett brach lag. Da musste man ja irgendwas machen. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Wie kann man eigentlich heute noch einen Weinshop starten? Ich habe selber auch mal einen Weinshop gemacht. Das ist aber schon ja eine ganze Weile her. Und da habe ich natürlich viele Fragen dazu gehabt, wie er das jetzt heute macht, warum und woher die Leidenschaft kommt, die für den Andreas wichtiger ist als der schnelle Profit. Am Ende der Folge findest du einen Gutscheincode, sind auch wie immer alle Sachen verlinkt in den Shownotes. Da findest du den Shop und Pakete und alles andere, was es gibt. Genau. So, bevor es jetzt direkt losgeht, wie immer der Hinweis in eigener Sache. Du kannst gerne den Podcast bewerten, es wird mir wirklich sehr viel weiterhelfen oder den auch weiterempfehlen, teilen, was auch immer. Und wenn du magst, kannst du mir gerne auch Gästevorschläge oder Feedback zum Podcast über happy-bootstrapping.de schicken. Da gibt es ein Kontaktformular, aber du kannst auch den Newsletter zum Podcast abonnieren. Ansonsten, Happy Bootstrapping wird präsentiert von wemanage.de. Das ist meine eigene Firma, die ich auch bootstrappe. Und da helfen wir mit Cloud-Kostenoptimierung, ganzheitlichem Betrieb von Web-Applikationen, egal ob SaaS oder E-Commerce. Wenn du irgendwelche Challenges hast mit Security, mit Kosten, dann melde dich auch gern einfach bei mir. Link ist auch in den Shownotes. Dann geht's jetzt direkt los mit der Folge mit Andreas und mir. Viel Spaß! Guten Morgen, Andreas, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, guten Morgen auch, Andreas. Danke, dass ich deine Zeit in Anspruch nehmen darf, oder andersrum, dass du mir die Zeit gönnst und mich hier so ein bisschen interviewst.
Ja klar, gern. Ich bin sehr gespannt. Damit die Hörer wissen, wer du bist und was du machst, erzähl doch mal in 2-3 Sätzen, mit was du dich aktuell beschäftigst.
2 Dinge. Ich bin ursprünglich Projektmanager im Eventbereich, mache Großprojekte oder habe Großprojekte gemacht, unter anderem für die Volkswagen-Gruppe und diverse mehr. BMW, viel Automobil tatsächlich, Bayer. Seit der Pandemie ist das alles ein bisschen anders geworden, logischerweise. Und habe mich während der Pandemie damit auseinandergesetzt, was kann man denn alternativ machen. Und habe Ende 2021 einen Online-Weinshop gegründet namens Weinwunder. Und den betreibe ich jetzt immer noch mehr oder weniger nebenberuflich, aber mit der Intention, das Ganze auf Sicht professionell und hauptberuflich zu bestreiten.
Weinwunder ist ja ein starker Name, sage ich jetzt mal. Ich habe gesehen, tolle Tropfen, die du sonst nirgends bekommst. Aber kannst du in 1-2 Sätzen noch ein bisschen erzählen, was ist anders bei Weinwunder oder was bekomme ich für Weine?
Also relativ einfach. Das sind jetzt, stand jetzt im Portfolio, da gibt es 2 Ausnahmen, aber ansonsten alles Weine, die in Deutschland gar nicht erhältlich sind ansonsten oder aber nicht mehr erhältlich sind. Nicht mehr bezieht sich hauptsächlich auf die deutschen Weine, das sind also Jahrgänge, die quasi ausgelistet sind bei Händlern, bei dem Weingut selbst, die online von denen ich mir angeboten werden, die wir dann quasi in unser Portfolio nehmen. Natürlich nicht einfach blind, nur weil sie nicht mehr gelistet sind, sondern natürlich mit dem Qualitätsanspruch, dass das in unser Portfolio auch passt. Und wir sind da sehr überzeugt von, dass das so ist. Ja, das ist so der.
Kommen wir später noch drauf, was solche Weine dann ausmacht. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, machst du es gerade nebenberuflich, dann, aber ich frage trotzdem mal so, wie groß ist es ungefähr? Wie viele Weine habt ihr hast du im Angebot? Machst du es alleine? Gibt es noch jemanden, der dir hilft? Und kannst du so grob sagen, wie so eure Umsätze sind?
Ja, klar. Also ich mache das hauptsächlich alleine. Ja, das ist ja, wir nennen es ja Family Business. Warum? Weil die Idee ist ja gemeinschaftlich geboren, mit meiner Lebensgefährtin zusammen damals. Und die das auch unterstützt. Sie macht so ein bisschen das ganze Thema Facebook und Instagram, begleitet das und hat natürlich auch bei der Auswahl der Weine ein Mitspracherecht. Jetzt sind unsere Geschmäcker durchaus verschieden, was natürlich gar nicht schlecht ist, einfach um das auch ein bisschen zu gucken, dass wir da in die richtige Richtung laufen mit unserer Auswahl. Aber das Operative an sich, also Kommunikation, was jetzt E-Mails und so weiter mit den Weingütern angeht, die Auswahl Weingüter, die wir erstmal zum Verkosten überhaupt ansprechen, etc., Besuch der Weingüter und so weiter und so weiter, das mache alles ich. Nebenberuflich heißt, ich versuche das so ein bisschen auszutarieren, je nachdem wie meine Auftragslage ist in meinem alten Job, in Anführungszeichen, den ich ja jetzt über kurz oder lang auch gerne dran geben möchte, ist die Aktivität für Weinwunder dann entsprechend mehr oder weniger. Ja, ich würde das, wie gesagt, gerne auch perspektivisch 2026 insbesondere ausweiten und dann auch in die Richtung schieben, dass wir bestenfalls 2027 profitabel sind. Das sind wir natürlich noch nicht, ja, weil wir das Ganze bis dato querfinanzieren, heißt aus Eigenmitteln bestreiten. Und der Umsatz, den wir erzielen, der liegt zwischen, also 2024 war etwas stärker als 2025, gucken wir vielleicht nachher mal drauf, der liegt zwischen 30.000 und 50.000 Euro im Jahr. Das ist also sehr überschaubar. Aber mit den jetzt momentan 60 Artikeln im Portfolio, wir haben jetzt auch ein Öl, also Olivenöl dabei, verstärken jetzt die Sparte Schaumwein, haben einen Spritz mit aufgenommen aus Italien, ein sehr, sehr gutes Produkt, der so ein bisschen in die Richtung Aperol geht, aber eben Schaumwein ist eigentlich. Und versuchen da sukzessive eben dieses Portfolio zu verbreitern. Ja, auch was die angebotenen Länder angeht, Spanien war der erste Schwerpunkt, dann jetzt Italien und Frankreich ist gerade dran, also ich bin gerade dabei, mit einem Winzer aus Bordeaux da ins Geschäft zu kommen. Das ist jetzt, stellt sich jetzt die nächsten 14 Tage raus, ob das klappt oder nicht. Hängt an verschiedenen Faktoren. Aber das ist so die Tendenz auch für 2026, Portfolio verbreitern oder komplettieren, sagen wir mal so, und das Ganze so aufzustellen, dass man sagt, okay, Weinwunder, da rufe ich auf im Netz und da gibt es halt eine Auswahl von Weinen, wo auch mich irgendeiner oder zwei oder drei ansprechen und da gibt es nicht nur einen Riesling und weiß ich nicht, einen Pinot Grigio und einen Rioja, sondern das Ganze ist so gestellt, dass man uns als relevant erachten kann. Ja, das ist so das Ziel und dann darüber hinaus das Ganze ausbauen und 2027 profitabel machen, ist so die Ausrichtung.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das nochmal zu starten? Oder Weinshops gibt es ja unzählige online, gibt ganz viele verschiedene. Was war so deine Motivation, dann 2021 zu sagen, hey, da fehlt noch was, da in die Nische möchte ich rein? Was hat dich motiviert?
Ja gut, also Pandemie hat natürlich eine Rolle gespielt, ne? Ende 2021, du erinnerst dich vielleicht noch. Und ich ja in dem Event-Business verankert bin, war, hat das natürlich extrem reingehauen. Also sprich, da wurden, ich war auf dem Projekt, das war mein letztes Projekt vor der Pandemie tatsächlich, eine Woche lang, war ongeboardet und fing gerade an, also mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und dann wurde uns der Stecker gezogen und seither war das Problem tatsächlich so, dass eventseitig fast gar nichts stattgefunden hat, außer diverse virtuelle Konferenzen etc. Heißt, der Markt war plötzlich tot und ich brauchte natürlich auf der einen Seite eine Ersatzbeschäftigung, die auch Geld bringt und auf der anderen Seite hatte ich natürlich verstärkt Zeit und das Thema Wein ist, keine Ahnung, seit 15 Jahren, 20 Jahren eigentlich, schon immer eins gewesen, was mich sehr interessiert. Jetzt habe ich einer meiner besten Freunde, arbeitet für einen großen Importeur in Deutschland, hat selber auch Wein angebaut zwischenzeitlich mal, nicht ganz so erfolgreich, wie er sich das vorgestellt hat, aber er hat zumindest mal die Erfahrung gemacht, selber Wein anzubauen und das ganze Thema von A bis Z durchzuexerzieren. Und wir tauschen uns halt regelmäßig aus, ja. Und ich war in meinen Urlauben immer unterwegs und habe geguckt, welche Weine gibt's, was ist interessant. Und dann war die Frage, was machen wir denn alternativ, ja, wenn das jetzt so weitergeht? Keiner wusste ja zu dem Zeitpunkt, wie lange dauert das mit der Pandemie? 2, 3, 5, 10 Jahre für immer? Weiß ich nicht. Und das Thema Wein war halt auf der Agenda und wir haben das diskutiert und ich habe mir das angeguckt nochmal online und dann gibt's natürlich die ganz Großen von Havesco angefangen, ja. Das ist natürlich überhaupt nicht das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Es ging darum, was zu finden oder uns mit was zu beschäftigen, was tatsächlich am Markt auch eine reelle Chance hat. Und da gab es eigentlich nur genau den Punkt für mich zu sagen, also wenn, dann müssen wir was anbieten, was ansonsten keiner anbietet. Das ist unsere einzige Chance, die wir haben mit einem überschaubaren Budget, jetzt überschaubarem Marketing, weiß ich nicht, 10, 15, 20.000 Euro im Monat Adspend und so weiter, überhaupt am Markt Fuß zu fassen, ja, und überhaupt da reinzukommen. Und das war klar von vornherein, dass das Zeit braucht. Ja, wir haben angefangen mit drei Weinen, ja, da bin ich ganz durch Zufall dran gekommen und das hat dann sukzessive, ist das gewachsen und teilweise auch in Urlauben mit der Familie habe ich mich dann ausgeklinkt für 2 Tage und habe Weingüter besucht, ja, und um zu gucken, natürlich vorher schon ausgewählt, welche könnten denn in Frage kommen, um zu gucken, ob man A, tatsächlich die Erwartungen, die ich damit verbunden habe, auch erfüllt sieht und B, ob die dann auch Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir ja logischerweise jetzt nicht hergehen können und sagen, keine Ahnung, wir sind Jacques Weindepot.
Stellen LKW.
Genau, stellen LKWs und haben 20 Filialen in Deutschland. Ja, das ist halt nicht so. Aber deswegen ja gezielt Weingüter, die in Deutschland nicht präsent sind. Ja, und dann kommt es natürlich immer auf die Frage an, haben die eine Motivation, mit uns zusammenzuarbeiten? Können die da die Geschichte mitgehen? Und B, ist die Qualität der Weine so, dass wir sagen, das macht für uns Sinn oder nicht? Ja, und das natürlich kann man vorab natürlich nie so genau eruieren. Ich, wie gesagt, ich recherchiere viel, ich kann es eingrenzen, aber abschließendes Urteil muss natürlich vor Ort passieren, beziehungsweise dann, wenn wir die Weine probieren.
Okay, und dann ist dein Modell so, du holst dir eine gewisse Anzahl der Weine dann her und hast ein eigenes Lager, aus dem du das verkaufst?
Genau, also da gibt es noch eine Stufe davor, wenn ich das noch kurz einschieben darf. Also die Weine werden vorausgewählt von mir, ne? Bestenfalls. Also ich würde sagen, 80% der Weine oder der Weingüter habe ich auch selber besucht. Mittlerweile gibt es 2, 3 oder 5 eigentlich, die ich noch nicht besucht habe, die tatsächlich uns bemustert haben. Also da habe ich dann Muster angefordert zu den Weinen, wo ich denke, die haben am Markt überhaupt eine Chance. Also sehr spezifische Weinsorten, die jetzt so in der Form in Deutschland auch gar nicht nachgefragt sind. Das macht auch relativ wenig Sinn, die dann bei uns in den Shop zu stellen, weil wir jetzt natürlich nicht den Impact haben im Markt, zu sagen, okay, jetzt das ist der neue Inwein. Ja, also so weit sind wir lange nicht. Also die bemustern uns und oder ich habe die vor Ort besucht und sage, den Wein hätte ich gerne nochmal als Muster. Und dann haben wir hier so ein, ich wohne ja im Kölner Süden, eher in einem Dorf, ja. Und da haben wir hier so ein Dorfpanel von 10 bis 20 Leuten, die entweder überhaupt gar keinen Wein trinken oder aber sehr interessiert sind im Wein, teilweise auch, sagen wir, ansatzweise Experten, also sehr, sehr heterogen, ja, sehr breit gemischt. Und die machen dann nochmal eine Verkostung. Und das ist dann für mich quasi so der letzte ausschlaggebende Punkt zu sagen, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Um das unabhängig von meinem persönlichen Urteil zu machen, weil das hilft ja nicht, wenn mir der Wein schmeckt, heißt ja noch lange nicht, dass es dem Gros der Leute da draußen auch schmeckt.
Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn du Weine hast von Weingütern, die in Deutschland A, niemand kennt und die dann vielleicht, ich bin jetzt nicht so der passionierte Weintrinker, mittlerweile habe ich das auch ein bisschen reduziert, so wahrscheinlich wie viele, aber wie kannst du denn sowas, was jetzt unbekannt ist, dann bei uns hier vermarkten? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, also wenn das Weingut nicht bekannt ist und vielleicht sogar die Sorte auch noch einen Namen hat, der jetzt nicht Riesling ist oder Merlot.
Ja gut, also es gibt natürlich die Klassiker wie Spanisch Rioja, ja, oder einer aus dem Ribera del Duero, das ist ja mittlerweile auch relativ geflügelt. Italien auch ganz klassisch, Pinot Grigio, bei Pinot Bianco wird es schon schwieriger, ne, weil viele denken, was ist das? Klassisch Weißburgunder letztlich. Ja. Dann gibt es den Lugana, den wir nächstes Jahr auch im Programm haben, haben wir noch nicht. Ist ein bisschen schwierig zu finden, weil natürlich sehr, sehr gefragt. Ne, ist halt die Mode-Weinsorte schlechthin, was den Weißwein betrifft, seit 2, 3, 4 Jahren eigentlich. Primitivo kennt ja auch jeder, ne, ist ja jetzt auch so, das haben wir, also bis auf den Lugana auch alles im Angebot, ja. Es gibt natürlich Sorten, die jetzt so noch nicht bekannt sind, die wir, also Rabosa zum Beispiel von einem Weingut in Venetien, kennt auf gut Deutsch keine Sau hier, ja, ist aber wirklich, wirklich qualitativ sehr, sehr gut. Anders, aber natürlich ein Rotwein und auch wunderbar zu trinken. Nur eben eine andere Rebsorte, die natürlich wieder Verwandtschaft hat mit anderen, die man kennt. Das sind ja alles jetzt nicht unbedingt nur autochtone Sorten, die jetzt für sich alleine stehen, sondern teilweise auch Kreuzungen von. Und wir haben zum Beispiel Ribolla Gialla, ist ja hier in Deutschland auch noch sehr, sehr unbekannt. Ja, ein Weißwein aus dem Friaul, komplett im Friaul. Ich glaube, 80% der Rebflächen sind, die, was Weißwein angeht, sind Ribolla Gialla. Und das ist kein kleines Weinanbaugebiet. Ja. Aber damit beschäftigt sich bis dato keiner in Deutschland oder weniger. Die Weine sind super teilweise. Ja. Also wirklich sehr, sehr gute Qualität. Sehr gute Weingüter. In Italien, ich war dieses Jahr in Verona auf der Weinmesse. Völlig geflügeltes Wort, Ribolla Gialla kennt jeder, findet jeder super. Also die Präsentation von den Weinen teilweise war auch sehr, sehr spektakulär, muss ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall für jemanden, der mal auf eine Weingästemesse gehen will, in einer interessanten Region. Verona ist also eine Reise wert, auf jeden Fall.
Mhm.
Das versuchen wir natürlich in den Markt zu bringen. Warum? Und das machen wir auch über Verkostungen logischerweise, also lokal, dann regional über Weinfeste. Eben auch so ein bisschen das ganze Thema bekannter zu machen. Und wir versuchen es natürlich jetzt auch, jetzt gerade im Hinblick auf Weihnachten, kommt jetzt nächste Woche diese machen wir 3-4 Probierpakete aufgesetzt, wo die natürlich dann auch eine Rolle spielen, von uns entsprechend besprochen werden. Mittlerweile gibt es auch ein, zwei Feedbacks dann online von Kunden, die das entsprechend getestet haben und auch entsprechend positiv beurteilt haben. Ja, ist schwer, aber ist natürlich für uns auch eine weitere Chance zu sagen, okay, Ribolla Gialla in Deutschland gibt es wenige Anbieter, wir sind einer davon und wir sind davon überzeugt, dass der Wein in Deutschland definitiv einen Markt findet. Und jetzt müssen wir halt dranbleiben und das wird jetzt nicht morgen passieren, aber ich denke, in ein, zwei Jahren werden wir da schon ausreichend Kunden haben, die den Wein auch gerne trinken.
Ja, also es ist immer so auch meine Frage bei E-Commerce-Gästen, ob es denn Pakete gibt, weil das ist immer so mein Ding, wo ich dann die Marke mal ausprobiere. Ne? Man schaut, ist ja dann was der Inhaber oder Gründerin zusammengestellt hat oder vielleicht auch die Pakete oder die im Paket sind Weine oder Produkte drin, die häufig gekauft werden. Und so kriege ich mal einen Rundumschlag von der Marke oder von dem Shop. Ne?
Ja.
Dann habe ich jetzt erstmal nur ein Schaumweinpaket online gefunden. Da dachte ich so, das ist jetzt nicht so meins.
Ja, bei dir. Also das rührt aus der Vergangenheit. Das rührt aus der Vergangenheit tatsächlich, weil wir eine Kooperation mit Deutschlandcard hatten und die natürlich nur solche Pakete haben wollten. Also jetzt nicht originär nur eine Sorte, sondern eine Auswahl verschiedener. Da rührt das Schaumweinpaket noch her. Alle anderen Pakete haben wir rausgenommen, weil teilweise der Wein bei uns nicht mehr gelistet ist.
Okay.
Und auch nicht mehr holen oder das Paket als solches sich auch nicht verkauft hat, ja, zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, nächste Woche, Montag spätestens online, sind 3 Pakete, die jetzt auch für Weihnachten natürlich interessant sind, aber grundsätzlich die Möglichkeit bieten, einfach mal zu gucken, was ist so ein Ribolla Gialla zum Beispiel, der wird da drin sein. Wir haben vom gleichen Weingut auch den Spritz, also wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Schön Aperitif, um das eben kennenlernen zu können. Ja, und ist natürlich vor Weihnachten klassischerweise auch eine ganz gute Zeit, weil die Bereitschaft, Wein zu kaufen, sei es fürs private Weihnachtsfest, sei es als Geschenk, was auch immer, ist natürlich da extrem hoch oder vergleichsweise.
Ja. Okay. Ich finde, also, ich habe meinem Vater eine Weinwanderung hier geschenkt gehabt, so im Sommer. Und da waren wir hier bei uns mit so einer Weinführerin unterwegs und die hat so ein bisschen erzählt. Und da kam raus, dass die deutschen Winzer es zumindest aktuell sehr schwer haben oder jetzt in den letzten Jahren, dass es immer schwerer wird. A, mit dem Wetter natürlich, B, aber auch mit den Verkaufszahlen, dass immer mehr, also der Weinkonsum geht generell zurück, war so die Aussage. Aber vor allem trinken wir mehr aus dem Ausland und nicht mehr viel von den deutschen Weinen und dass das eben schwierig ist dann für die Winzer. Jetzt habe ich mir das nicht angeguckt, wie das so stimmt, aber du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, dass 24 besser lief wie 25. War das eher auf dein Angebot dann bezogen oder hast du selber nicht so viel Zeit reingesteckt oder ist es so das, was der Markt gerade macht und deswegen ging es ein bisschen runter?
Ja, also gute Frage. Das hat mit dem Markt, glaube ich, eher weniger zu tun, weil ich glaube, bei uns in dem Volumen, was wir verkaufen, das jetzt nicht so eine Rolle spielt. Ja, das ist, glaube ich, bei größeren natürlich dann eher merklich. Ne? Für uns war es 25 schwierig dahingehend, dass mein Job so nicht so gelaufen ist. Mir sind 2 Projekte gecancelt worden, die ich eigentlich fest eingeplant hatte. Auf einem saß ich auch schon. Das wurde dann kurzerhand gestoppt und Ersatz zu finden war nicht ganz so einfach. Das heißt also, meine privaten Mittel waren 25 ein bisschen eingeschränkter. Das war das eine. Das zweite war 24, haben wir noch vergleichsweise viel Marketing gemacht, auch wenn das nicht so gut lief, wie ich mir das vorgestellt habe. War natürlich dann doch eine Frequenz da, ja, von Kunden, die dann auch bestellt haben. Und wir hatten eben diese Kooperation mit Deutschlandcard noch. Die wurde uns zum Ende Februar diesen Jahres gekündigt, weil die komplett einen Shift gemacht haben, eine neue Geschäftsführung, andere Strategie. Die arbeiten jetzt mit Jacques Weindepot zusammen. Machen auch nur, also mit Jacques Weindepot zumindest nur noch Gutscheine, haben, glaube ich, noch einen großen drin, Vinello, die so wirklich so ganz, ganz Convenience-Produkte machen für den Weintrinker, der jetzt keinen großen Anspruch hat an das, was im Glas ist. Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt mit unserem Anspruch an Qualität vergleichen, ohne dass ich die schlecht reden will, aber es ist halt einfach ein anderer Ansatz. Ja. So,
ja.
Und das hat dazu geführt, dass wir 24 natürlich ein bisschen besser oder, sagen wir mal, was für das Absatzvolumen angeht, ein bisschen stärker waren als 25, ja, diese Faktoren. Das hat aber mit dem Markt erstmal nichts zu tun. Ich habe da auch eine sehr eigene Meinung zu. Ja, also die Zahlen sind ja, also kann man ja nachlesen, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ja, es ist für Winzer schwieriger und nicht nur in Deutschland. Also in Bordeaux zum Beispiel werden 20% der Rebflächen einfach rausgerissen. Also die ziehen die Reben raus, ja. Die werden da, keine Ahnung, was da passiert. Im Spanien ist teilweise so, dass sie auch Reben rausgerissen haben, bestimmten Weinregionen. Und Mandelbäume gepflanzt haben, weil vor Jahren irgendwann plötzlich der Boom oder die Nachfrage nach Mandeln exorbitant gestiegen ist. Dann haben die Mandelbäume gepflanzt, ja, und verticken jetzt Mandeln statt Wein, also in bestimmten Regionen. Ja. Also es ist, glaube ich, generell nicht ganz so einfach. Natürlich spielt eine Rolle, dass das Thema, ich lebe jetzt gesünder und will 100 werden und ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich morgen tot umfalle, spielt natürlich eine Rolle, ja. Dann in dem Zusammenhang auch das Thema alkoholfreier Wein, was ja aus meiner Sicht nach wie vor jetzt eher schwierig ist, weil qualitativ bzw. qualitativ ist falsch, sondern geschmacklich meistenteils nichts mit Wein zu tun hat. Also das ist ein schwieriges Thema, was aber sukzessive besser wird. Das spielt natürlich eine Rolle insgesamt, wenn du sagst, ich mache klassisch Wein, dann wird natürlich, ist die Perspektive von außen natürlich die, ja, ich hätte gerne alkoholfreien, hast du nicht, haben wir mittlerweile tatsächlich, aber hast du nicht, dann will ich auch nichts von dir. Ja, so, also das sind verschiedene Faktoren. Deutsche Winzer, ja, es gibt eine Konsolidierung. Es gibt aber auch sehr, sehr viele deutsche Winzer, die sehr erfolgreich sind. Ja. Warum? Weil die es geschafft haben, qualitativ sehr, sehr gute Arbeit zu machen, mittlerweile auch exportieren. Jetzt nicht, USA ist natürlich schwierig, auch ein Thema, ja, Exporttarife, die für viele Winzer, die jetzt exportorientiert waren, natürlich ein Schlag ins Kontor waren. Und da gibt es ja einige, die jetzt gar nicht so groß sind, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber wirklich 30-40% Export machen und viel in den USA gemacht haben. Die haben natürlich ein Problem tatsächlich, das zu substituieren in irgendeiner Form. Und das gibt der deutsche Markt einfach so nicht her. Ja. Und dann hast du völlig recht. Der Punkt ausländischer Weißwein insbesondere. Ne? Lugana ist halt so ein, habe ich vorhin schon angesprochen, ne? So ein Ding, was er also gerade, und das nicht falsch verstehen, ne? Das klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber gerade bei den weiblichen Weintrinkern sehr, sehr beliebt ist. Weniger bei den männlichen. Also ich habe irgendwann mal eine, ich weiß nicht, ob das statistisch belegt ist, aber so eine Zahl gelesen von 70% der Lugana-Trinker sind weiblich, ja, in Deutschland. Das spielt natürlich auch eine Rolle, ja. Also gerade das Thema Riesling, wir sind ja Rieslingland, super Qualitäten, beste Winzer überhaupt weltweit, sehr hoher Qualitätsanspruch, sehr, sehr geile Weine. Ich bin Riesling-Trinker, bin mit Riesling aufgewachsen. Ich finde Riesling nach wie vor die beste Weinsorte, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Ja, und da gibt es super Qualitäten, die auch auf der ganzen Welt so anerkannt sind. Aber für viele halt nur bedingt genießbar, weil säurehaltig und die tatsächlich einfach ein Problem haben im Magen, ja, also mit der Säure letztlich. Also meine Lebensgefährtin ist das beste Beispiel, die mag Riesling, aber sie kann nicht trinken. Ja? Also sie sagt, sie kalten Tag merkt sie, das geht nicht, ja, kriegt Magenschmerzen und das funktioniert einfach nicht. So, also gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dann muss man noch dazu sagen, dieser Gesamtabsatz, ne, der zurückgeht, basiert ja durchaus auch darauf, dass diese Fasswein-Geschichte, das haben viele nicht am Schirm, ja, es gibt ja einen Markt für Fasswein, also gerade für diese niedrigeren Qualitäten, für die Weine, die dann für 2,99 irgendwo im LEH stehen oder im Discounter. Das sind ja jetzt keine Weine, wie man kennt, klassischerweise, der Winzer geht durch den Weinberg und pflückt per Hand und so weiter, sondern die sind maschinell gelesen in Riesenmengen, werden in den Topf geschmissen, werden vergoren und abgefüllt. Ja. Dieser Markt, der ist eingebrochen, ja, definitiv. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Gesamtabsatzzahlen und das Gesamtvolumen natürlich jetzt in den letzten 3 Jahren von Jahr zu Jahr sinkt. Und spielt natürlich auch in die Gesamtbetrachtung mit ein. Also das sind, wie gesagt, verschiedene Faktoren. Die guten Winzer sind nach wie vor, glaube ich, gut dabei. Es sind viele Winzer, kleinere Winzer, die betroffen sind, ja, die jetzt nicht so den Markt haben und natürlich kämpfen müssen, dass der Wein auch irgendwie weiterhin Absatz findet.
Ist eigentlich der, also du hast alkoholfreie Weine angesprochen, ist interessant. Ich hatte auf der Bits and Pretzels, war ich hier auf der Konferenz in München, da gab es zum Beispiel alkoholfreies Bier von Zero Labs. Das ist
kenn ich.
Der Max macht es, der Mai Müsli Gründer, habe ich mir jetzt auch bestellt. Aber es ist natürlich jetzt in dem Fall deutlich teurer wie das normale Bier, weil du musst erst Bier normal produzieren, den Alkohol rausziehen. Und ich habe das so verstanden, ja, da kann man mich auch gern korrigieren, wenn ich falsch liege, der typische Bierbrauer, der macht eine Quersubventionierung von dem Bier mit Alkohol und dann wieder rausziehen und dann musst du das alkoholfreie Bier, kannst du halt nicht viel teurer verkaufen. Jetzt hat Zero Labs gibt's halt nur alkoholfreies Bier, also sind die Preise halt höher, weil es mehr Aufwand ist, vor allem weil die Marke auch noch kleiner ist.
Genau.
Ist es beim Wein auch so, dass du den erstmal ganz normal produzierst und dann den Alkohol rausziehst oder wird es anders produziert?
Also im Grundsatz ist es genau so. Ja, also du hast den vergorenen Wein, der dann quasi eine nächste Produktionsstufe hat, nämlich der kommt dann in diese Entalkoholisierungsanlage und wird dann mittlerweile in zweistufigen Verfahren, also mit Osmose und so weiter und so weiter, Rückführung von Aromen, das ist der entscheidende Punkt dabei, wird dann zum alkoholfreien Wein. Teilweise sind die ja gar nicht alkoholfrei im Sinne, sondern die haben teilweise, den wir anbieten, der hat noch 0,4%, ja, also okay. Restalkohol drin, was jetzt eigentlich keine Rolle spielt, aber für die Puristen, die jetzt sagen, es muss 0,00 sein, dann sind wir nicht der richtige Anbieter, ja. Aber dieses Verfahren ist halt extrem aufwendig, ja. Wie gesagt, diese zweistufige Geschichte, die jetzt mehr und mehr zum Durchbruch verholfen wird, führt dazu, dass die Weine tatsächlich eher nach Wein schmecken. Ja, warum? Mhm. Weil nachdem der Alkohol quasi entzogen wurde, werden quasi von dem entzogenen Substrat die Aromastoffe irgendwie abgespalten. Ja, ich frage mich nicht nach Details, ich bin kein Chemiker. Ja. Und die werden mehrheitlich wieder dem Ursprungsprodukt zurückgeführt. Das heißt also Aroma okay. ohne Alkohol. Ja. Da geht natürlich einiges verloren, keine Frage. Zumal der Alkohol selber ja auch Geschmacksträger ist, so wie Fett und, ne, beim Essen. Und insofern kann man natürlich nicht erwarten, dass ein alkoholfreier Wein 1:1 wie ein alkoholhaltiger Wein schmeckt. Ein alkoholhaltiger Wein wird in der Regel immer etwas voller, etwas vollmundiger und etwas kräftiger sein als ein alkoholfreier Wein. Aber per se geht es ja erstmal darum, sag mal, dieses Weinerlebnis irgendwie alkoholfrei zu schaffen. Und das ist bis dato halt nur sehr bedingt gelungen.
Schwierig.
Weil eben diese Aromarückführung auch nur bedingt bis dahin eingesetzt wird. Warum? Ganz kurz noch. Die Maschinen sind schweineteuer. Ja, also Dinge, also ich glaube, in der Pfalz stehen im Moment 3, also in der ganzen Pfalz. Ich glaube, ein Viertel ist in Planung, ist vielleicht gerade umgesetzt worden, weiß ich nicht. Die Dinger kosten mindestens 500.000 Euro. Also für einen kleinen Winzer völlig undenkbar, dass er jemals sich so ein Ding anschafft, aber abgesehen von der Größe. Das heißt, es sind quasi so Genossenschaften letztlich, die sich bilden, um diesen alkoholfreien Wein produzieren zu lassen. Die packen dann ihren Wein dahin und der wird dann da quasi entalkoholisiert und dann holen sie das wieder ab, so wie es ähnlich mit Versekten passiert, ja, für viele Weingüter, die das selber nicht machen. Und das ist das eine. Und das zweite, und das kommt jetzt dazu, und das vergessen viele, insbesondere diejenigen, die ja sehr stark darauf erpicht sind, Klima, Umweltschutz und so weiter, CO2-Reduktion. Das ist im Moment so, dass pro Flasche 1 Euro nur für Energie drauf geht. Pro Flasche. Und die Energie, die da verwendet wird, ist nicht nur grün, sondern ist auch teilweise ja auch klassisch durch fossile Energie und so weiter, mit fossiler Energie betrieben, die Maschinen. Also es ist wirklich sehr kostenaufwendig. Und die Weine, die jetzt angeboten werden, bei Aldi zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, irgendeinen alkoholfreien Wein für 4,99, das ist eigentlich nicht zu produzieren. Ne? Das geht eigentlich gar nicht, weil allein die Kosten pro Maschine, also selbst wenn ich nur anteilig irgendwas zahle, plus Energie, plus schon Glas, plus Label, ja, plus Abfüllung, plus mein eigener, also das ist quasi unmöglich. Ja. So, die haben natürlich einen ganz anderen Ansatz, ne, und können das auch ganz anders kalkulieren, wie ein normaler Winzer. Aber es ist alkoholfreier Wein, ist sicherlich in 5 Jahren reden wir da anders drüber, aber im Moment immer noch schwierig. Zum einen finde ich Ökobilanz scheiße, auf gut Deutsch. Ja. Und zum zweiten halt von dem Produkt selber, also Wein ähnlich oder Wein gleich, eher noch schwierig zu betrachten.
Ja, ich glaube, das Schwierige ist ja dann auch noch, der Kunde, der zahlt dann vielleicht sogar mehr fürs Produkt, ne, oder ähnlich und denkt sich dann, warum sollte ich jetzt für den alkoholfreien das gleiche zahlen für den, also
ja.
das ist ja schwer zu kommunizieren, dass es mehr Aufwand ist, das alkoholfrei zu bekommen, wie mit.
Also die Nachfrage ist ja da, wenn du dich mit Winzern unterhältst, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, ob ich die jetzt vertreibe oder nicht, völlig egal. Für die ist das alles eher so ein, ja, wir müssen es machen, weil wird nachgefragt, aber überzeugt sind davon nicht. Okay. Wie gesagt, das mag in 5 Jahren anders aussehen, wenn sich Produktionsverfahren etc. soweit harmonisiert haben, dass man sagen kann, okay, man kann das relativ kostengünstig produzieren und die Qualitäten sind eben so, dass man sagt, das hat was mit Wein zu tun. Mittlerweile gibt es ja ganz viele sogenannte Proxys, ja, die dann irgendwie in die Richtung gehen oder das substituieren wollen mit Matcha-Tee und was auch immer. Bin ich ja überhaupt kein Freund von, aber das ist, wie gesagt, mein persönliches Thema, ja, oder meine persönliche Vorliebe. Viele andere scheinen da ja durchaus offen für zu sein. Ja, und jetzt nochmal zurückkommen auf Zero Labs. Ganz klar, Kosten wesentlich höher, ne, als für normales Bier durch diese Enteralkoholisierungsnummer. Natürlich ist da das Verfahren etabliert. Man damals, ich weiß nicht, auch schon 100 Jahre her, Clausthaler war ja das erste alkoholfreie Bier. Also die haben ja was gelernt, ja, bei Wein ist es durchaus ein bisschen anders, ne? Höherer Alkoholgehalt, mehr Aromen und so weiter und so weiter. Also vermag ich nicht ganz zu urteilen, aber ich glaube, soweit ich das bisher verstanden habe, dass das bei Wein durchaus noch aufwendiger ist als bei Bier selber und demzufolge die Kosten halt einfach noch höher sind.
Okay, ja, interessant. Also ja, ich beschäftige mich jetzt gerne damit, einfach weil es jetzt nicht, weil ich ständig alkoholfreie Sachen trinke, aber man sieht ja mehr davon. Und deswegen interessiert es mich, sie hat ja auch mal Heimat Gin hier im Podcast. Das ist hier eine Gin-Marke bei uns. Die haben auch einen alkoholfreien Gin, der auch sehr gut läuft. Und da ist es eben auch so, die bieten den günstiger an, wie jetzt den alkoholischen, aber es ist halt mehr Aufwand, ne? Also ist für den Produzenten schwieriger, ne?
Preisen, ne? Also ich würde, also zum einen wird die Kosten werden sich irgendwie harmonisieren, ne? Also es wird günstiger werden, das zu produzieren auf Sicht. Auf der anderen Seite ist es möglicherweise auch so, dass ja natürlich auch ein Marketing-Thema ist, ne? Also natürlich auch diese Nachfrage befriedigen und die Preise werden dann möglicherweise auch steigen, ne? Also du steigst halt ein klassischerweise im geringeren Preis, ne? Um die Leute dann ein bisschen dahin zu bringen, das auch zu kaufen und dann kostet halt in 2 Jahren 3 Euro mehr oder so, ja, also auch bedingt durch Inflation etc. etc. Aber vom Grundsatz her, man muss das halt nur nochmal in eine Relation setzen, ne? Also weil wenn man so liest, denkt man immer, oh Gott, also mittlerweile normaler Wein wird kaum noch getrunken, ist alles mal alkoholfrei, dem ist natürlich nicht so. Bis dato ist es so, 1% der Produktion ist alkoholfrei in Deutschland. Ne?
Also, okay, ist nicht viel.
Also es ist immer noch ein Nischenprodukt, das wächst, ja, und wenn man da natürlich die klassischen Headlines sind ja dann so, oh, Absatz alkoholfreier Wein hat sich verdoppelt. Hey gut, von welcher Menge reden wir, ja? Also natürlich, wenn ich bisher, keine Ahnung, 100.000 Flaschen alkoholfrei verkauft habe und jetzt 200.000, dann ist das im Markt quasi nicht spürbar, aber hat sich natürlich verdoppelt, ne? So. Also die Frage ist natürlich, wie sieht es in 3 und 5 Jahren aus? Da bin ich sicher, dass das einen höheren Anteil hat an der Gesamtproduktion. Ich vermag nicht zu beurteilen, inwieweit das tatsächlich so einen Stellenwert bekommt wie alkoholfreies Bier. Keine Ahnung. Ob das dann 10% sind oder 15% sind von einem Gesamtvolumen, weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Aber die Weintrinker, die klassischen Weintrinker, die werden auch mehrheitlich bei Wein, beim normalen Wein bleiben, ja, ohne dass das eine das andere ausschließt. Ne?
Ich kann mir vorstellen, dass die Marge für dich schwierig ist, wenn du jetzt den Wein holst, das sind kleine Mengen aus dem Ausland, dann verkaufst du ihn weiter. Ich habe gesehen, du hast auch eine Eigenmarke jetzt am Start. Ist das so auch mit der Grund, weshalb die entstanden ist? Was ist das, ein Rosé oder sowas?
Ja, 2 sogar, ja.
Okay.
Also der Ursprung war eigentlich der. Ich bin jetzt nicht, also mein Fable ist es nicht, Roséwein, ja. Also nach wie vor nicht, das wird es auch nie werden. Ich trinke dann ab und zu ganz gerne, auch gerade im Sommer, wenn es warm ist und so, auf der Terrasse, als Aperitif, was auch immer. Und da gibt es ja auch durchaus gute Vertreter. Die meisten Rosés, die ich probiert habe, natürlich auch aus Interesse und aus beruflichem Interesse insbesondere, haben mir nicht geschmeckt. Und entweder fand ich sie fad oder die fand ich irgendwie zu viel Bitterstoffe, was auch immer. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Wein, wo ich zu 100% dahinter stehe und sage, okay, der hat eine Chance im Markt, den mögen die Leute, der ist, ne, Preis-Leistung ist cool. Und das war eigentlich so der ursächliche Auslöser zu sagen, warum können wir nicht selber mal gucken, ob wir nicht ein Rosé hinbekommen? Das muss doch besser gehen. Insbesondere, wir sind ja in Deutschland. Deutscher Rosé war bis vor 5 Jahren eigentlich A, unterrepräsentiert und B, das, was es am Markt gab, war eher ja, mäßig. Ja. Und die klassischen Rosé Provence, ne, mit dieser schönen pastellrosa Farbe und so weiter, sehen toll aus. Ne. Miraval ist ja der Vorzeige Rosé, Brad Pitt und Angelina Jolie, ne, kennst du wahrscheinlich das Projekt, mittlerweile nur noch Brad Pitt. Das hat das Ganze natürlich befeuert, ja, so wie jetzt der Lugana zum Beispiel, ja, als Weißwein. Dieser Miraval war so das Ding, der quasi diesen Markt so ein bisschen gezogen hat. Mittlerweile gibt es ja unzählige Rosé, auch deutsche, mittlerweile auch sehr gute. Ja, das war, wie gesagt, vor 5 Jahren noch ein bisschen anders. Jeder ist auf den Zug aufgesprungen. Und wir haben damals, also das ist ja schon eine Weile her, jetzt auch war relativ am Anfang tatsächlich 22, aber gesagt haben, es musste irgendwie möglich sein. Ja. Und dann haben wir geguckt, wo gibt es ein Weingut, was das mit uns mal probieren möchte, ja, weil komplettes Risiko, ja, also funktioniert das, kriegen wir es überhaupt verkauft, ja, ist das die Qualität am Ende auch wirklich die wir haben wollen? Und haben dann tatsächlich mit 3 angefangen, also 3 verschiedene Rosés, in einer so ein bisschen eher in Richtung halbtrocken, der eine war ganz klassisch trocken und der andere hatte so ein bisschen mehr Bärenfrucht, weil wir uns nicht entscheiden konnten, bei den Proben am Ende, welcher von den 3 soll es werden, haben wir alle 3 genommen. Ja. Haben das dann reduziert auf 2, das ist mittlerweile die 3. Generation und natürlich auch vor dem Hintergrund, wenn wir es verkaufen, können wir es natürlich deutlich günstiger verkaufen, beziehungsweise andersrum, unsere Marge ist natürlich signifikant höher, als wenn wir das Produkt bei einem Winzer einkaufen und quasi verkaufen, also klassische Retail. Da haben wir natürlich eine größere Marge. Trotz allem haben wir jetzt nicht draufgeschlagen und gesagt, wir gehen jetzt mit allen anderen mit und verlangen 10,50, 11,50, keine Ahnung, was mittlerweile so ein vernünftiger Rosé kostet. Sondern versuchen das immer noch in dem unter 10 Euro zu belassen, ja, um das für möglichst alle irgendwie zugänglich zu machen oder andersrum natürlich möglichst viele damit anzusprechen. Ja, weil es einfach, das ist ja ein Spaßwein letztlich, ne? Also Rosé mit Anspruch gibt es mittlerweile auch, ne? Gibt es gute Sachen, ne? Aber die kosten auch 30, 35 Euro teilweise. Das ist ja nichts für jeden Tag. Und ich, für mich ist das Alltagswein, gerade im Sommer natürlich, wenn es warm ist, ja, der ist frisch in der Regel, ja, der hat wenn er eine schöne Frucht hat, umso besser, ja, dann kannst du wunderbar trinken, der hat einen schönen Trinkfluss, das ist so der Kern, das Rosé für mich, ja, und das kann ich nicht guten Gewissens für 15, 20 Euro verkaufen, ja, also macht überhaupt keinen Sinn.
Verstehe. Ja, also es ist interessant, dass du es ansprichst, dass die Promis, dass die Weingüter haben oder jetzt auch ganz viele Hollywood-Stars haben ja irgendwie auch Gin oder Tequila oder so, aber bei uns in Deutschland fällt es schon auch mit dem Wein auf. Ne? Ich glaube, der Günther Jauch hat ein Weingut.
Ja, yeah.
Der Joko macht mit Matthias Schweighöfer Wein. Dann gibt es da, wie heißt es, also es gibt ganz viele, die da jetzt in diese Richtung gegangen sind in den letzten Jahren. Aber jetzt so neue habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also ist vielleicht auch ein bisschen der Trend vorbei. Aber die sind, glaube ich, alle noch am Start.
Ja, es gibt mehr, als man denkt. Ne? Also wenn man sich damit natürlich ein bisschen intensiver beschäftigt, dann trifft man auch auf den einen oder anderen bekannten Namen, den man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der auch im Weinbusiness unterwegs ist. Also Coppola zum Beispiel, ne? Francis Ford Coppola. Ja. Das ist ja mittlerweile die Tochter schon längst, die das macht. Aber die sind schon 20 Jahre am Start, glaube ich. Ja, mit Rotwein hauptsächlich. Und dann gibt es einige, die das machen und dann so ein bisschen unterm öffentlichen Radar laufen. Wie gesagt, wenn man sich nicht intensiver mit dem Thema Wein beschäftigt und viel probiert und so, dann ist das so. Bei Miraval ist halt, die haben halt eine riesen Marketingmaschine, ja. Haben das über 3 Jahre so dermaßen gepusht, dass in ganz Europa jeder weiß, was der Rosé trinkt, was ist Miraval, ja. Und tatsächlich weiß es hier von 2 Kölner Läden, ja, denen ich unseren Rosé dann auch mal angeboten habe. Ob sie den verkaufen wollen, die haben gesagt, ja, super, das ist toll, aber eigentlich jeder zweite fragt nach Miraval. Ich glaube, den müssen wir bei uns ins Portfolio nehmen. Also, na gut, wenn es so ist, dann müsst ihr das machen. Ne? Ich würde es mal ausprobieren an eurer Stelle, aber ich kann euch natürlich nicht zwingen. Ich glaube, dass unser Rosé eine Daseinsberechtigung hat, jetzt nicht in dem Preissegment wie Miraval, aber definitiv in dem Preissegment unter 10 Euro. Ja, da bin ich relativ davon überzeugt, dass der anderen Rosés in keinster Weise nachsteht. Gegenteil.
Ich hatte hier mal den Gregor zu Gast von der Set-Manufaktur, ne? Und das fand ich ganz interessant, deswegen spiele ich so auf das Thema Eigenmarke an. Bei ihm weiß ich noch, dass ganz viel, oder ich glaube, er hat mittlerweile alle Produkte eben auf die eigene Marke gemünzt, ne? Ja. Also alles ist Sepp. Er kauft lokal in Südtirol Speck und andere Produkte ein. und verkauft die dann mit seiner Brand weiter aus diversen Gründen. Und das fand ich ganz interessant. Deswegen habe ich jetzt mal gefragt, ob du dann mehr noch in die Richtung gehen willst, weil du stellst ja auch die Weingüter so ein bisschen in den Vordergrund.
Ja, also natürlich haben wir uns damit beschäftigt. Es gibt auch Gedankenspiele, das für einen ein oder anderen Weißwein zu tun. Das ist natürlich so, man muss ja immer überlegen, was ist dann, was macht mehr Sinn, ne? Also verkaufe ich einen Pinot Grigio von einem Weingut X, der gut läuft, oder mache ich jetzt meinen eigenen? Ja, Grauburgunder, also muss natürlich auch sehen, dass ich im, zumindest bei der Größe des Portfolios im Moment mich nicht selbst kannibalisiere. Ja. Also wenn ich natürlich sehe, dass auf Sicht fällt uns der weg, aus welchen Gründen auch immer, weil es plötzlich andere Importeure gibt, die den auch in Deutschland anbieten oder, dann ist das nochmal eine andere Situation. Aber es gibt schon Gedankenspiele für die eine oder andere Wein- oder Rebsorte tatsächlich auch die Eigenmarke irgendwie ins Leben zu rufen. Ja. Ob das dann jetzt genauso läuft wie beim Rosé, wo dann ein Name draufsteht und hinten dran nur Made by Weinwunder, oder ob das dann unter dem Weinwunder-Label läuft, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber im Grundsatz ist das definitiv ein Punkt, der bei uns auf dem Schirm ist. Ja. Ja. Nicht auszuschließen, dass das in Zukunft passiert.
Okay. Jetzt haben wir viel über Marketing gesprochen, über das Produkt. Jetzt will ich noch ein bisschen über Marketing sprechen. Das interessiert mich so ein bisschen, wenn du sagst, ihr macht so Weinfeste oder vielleicht auch Verkostungen, um das Thema bekannter zu machen, oder geht auf Weinfeste und habt dort einen Stand. Was sind sonst noch so deine Marketingkanäle? Ich habe dich über LinkedIn entdeckt, interessanterweise, weil du ein bisschen da über Bootstrapping gesprochen hast. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Findest du auf LinkedIn auch Weintrinker, die dann da im Shop bestellen, oder sind es eher andere Marketingkanäle?
Also jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja jetzt also seit 6 Monaten wirklich richtig aktiv bei LinkedIn. Ne? Also angemeldet bei LinkedIn, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so, seitdem es LinkedIn gibt, mehr oder weniger. Damals ja mehr mit der Intention zu gucken, wer bietet welche Projekte an und so weiter. Ne? Also eher aus Jobfindungsgründen, so wie Xing auch damals, ja. Und mich gar nicht mit dem Thema LinkedIn so auseinandergesetzt, ja, dass das jetzt irgendwie ein Social-Media-Kanal ist, der jetzt in irgendeiner Form so ein bisschen in Konkurrenz steht oder sich abhebt von Insta, Facebook, was auch immer. Das ist tatsächlich mit Weinwunder jetzt insbesondere dieses Jahr erstmal so bei mir so auf dem Schirm gewesen, zu sagen, okay, da muss ich mich mehr engagieren. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe mich recherchiert, habe geguckt, wie sieht's aus, wer ist da alles aktiv und so. Und habe das für mich als nützlichen Kanal erachtet, insbesondere, und das ist der entscheidende Punkt, da ich, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, wir 24 tatsächlich auch Google Ads geschaltet haben, und das für relativ viel Geld mit einem relativ geringen Ertrag, um nicht zu sagen fast gar keinem Ertrag im Verhältnis. Ja. Also es war eine, sagen wir, Lessons learned, ja, eine eher negative Erfahrung. Und hat uns einiges an Geld gekostet. Das war jetzt für 25 aus den genannten Gründen jetzt nicht so nicht möglich. Also das zu substituieren mit anderer Agentur, keine Ahnung, anderen Aufsatz, Eigenleistung etc. Und habe natürlich bei LinkedIn dann versucht rauszufinden, ob das möglicherweise ein Kanal ist, der für uns funktionieren kann. Und ja, deine Frage zu beantworten, ich finde Kunden da tatsächlich. Das ist jetzt noch nicht überbordend, dass ich wie andere sagen kann, okay, ich habe 10 DMs geschrieben und 8 haben bestellt und nächstes Jahr bin ich Millionär. Ja, das ist es nicht. Aber ich merke, es ist Interesse da. Es gibt eine Community, die wirklich auch da offen für ist. Und es gibt tatsächlich ein paar, die auch 2, die jetzt schon wiederkehrend bestellt haben. Und ich glaube, mit den Aktivitäten, die ich jetzt seit 4, 6 Wochen da angestoßen habe, werden das auch noch einige mehr werden. Dient natürlich auch dazu, tatsächlich jetzt. Und das ist der nächste Schritt, B2B, ja, also nicht nur diese D2C-Nummer, sondern B2B auch andere Weinhändler und Gastronomen irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Das wäre dann auch für 2026 tatsächlich der nächste Step, auch dann unseren Wein zu platzieren, ne, in ausgewählte Fachhändler, gute Gastronomie, gehobene Gastronomie und so weiter und so weiter. Und dafür ist LinkedIn, glaube ich, nach meinem bisherigen Empfinden, und ich glaube, es bestätigt sich auch in Zukunft, ein sehr, sehr guter Kanal, ja. Ein sehr, sehr gutes Tool, was man da nutzt.
Es sind auf jeden Fall nicht so andere Weinshops, sieht man da so nicht. Also die sind noch nicht in meinem Feed aufgetaucht. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass du was über Bootstrapping geschrieben hast und deswegen hat es dann bei mir geknallt.
Ja, kann gut sein.
Aber
ja.
So ist natürlich, finde ich, interessant, weil sonst sind die halt eher ja, in den Performance-Kanälen, du hast es schon angesprochen, also Meta, Google, Ads und so weiter unterwegs oder halt ja, woanders. Also wo ich immer.
Ja, erzähl du.
Wo ich immer sehr getriggert werde, ist, wenn es irgendwelche Angebote gibt. Also ich habe früher viel bei vinos.de bestellt. Ja. Ne, einfach so ein Rundumschlag spanischer Weine. Und da war dann meistens immer was dabei, was mir geschmeckt hat. Und dann habe ich von dem alles nachbestellt. Deswegen mag ich dort die Pakete. Oder die haben, das hat bei mir immer funktioniert, mich anzufüttern. So ein Paket, wo man wahrscheinlich trotzdem kleine Marge drauf hatte. Und dann habe ich danach mir 12 Flaschen von dem, 18 Flaschen von dem geholt oder so. Aber jetzt, heute versuche ich dann tatsächlich doch auch mehr lokalen Wein zu trinken, weil ja, ist ja dann jetzt auch, gibt auch leckere Sachen dann hier bei uns, ehrlicherweise.
Du, klar.
Aber ja, also, interessant.
Also wird auch bei LinkedIn jetzt demnächst angeboten von unserer Seite. Also ich arbeite gerade an der Landingpage und da werden wir dann die Pakete, die ich vorhin schon angesprochen hatte, auch zumindest anteasen, dass man da sich auch nochmal mit auseinandersetzen kann.
Ich bin gespannt. Ja. Kennst du WeinCC? Also ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, wir haben früher mit Weinlädle auch einen Online-Shop gemacht, wo wir hier schwäbische Weine verkauft haben, aber das war ein bisschen naiv, weil die Schwaben trinken ihren Wein halt großteils selber. Aber wir waren damals auch bei WeinCC gelistet, fand ich interessant, weil da kamen dann tatsächlich auch ein paar Bestellungen drüber. Hat für uns besser funktioniert wie Google Ads damals. Ja. Auch da musst du ein Produkt, glaube ich, haben, wo die Leute suchen, weil es eben, also WeinCC, für die, die es nicht kennen, ist halt eine Suchmaschine speziell für Weine. Da kann man dann schauen, wer hat welchen Winzer zu welchem Preis im Angebot. Und ja, das hat damals ganz gut funktioniert. Da ist zumindest die Zielgruppe unterwegs gewesen.
Ja, das ist nach wie vor so. Ich habe mich damit vom halben, dreiviertel Jahr mal ein bisschen stärker auseinandergesetzt mit der Plattform. Ich müsste, und das habe ich dann irgendwie, weil ich dann mit LinkedIn angefangen habe und so weiter, so ein bisschen Hintergrund geschoben, weil ich auch tatsächlich jetzt nicht 24/7 mich mit dem Thema beschäftigen kann. Es gibt da noch ein paar andere Sachen, die ich im Zuge des das Weinbusiness irgendwie erledigen muss. Also es ist schon relativ zeitaufwendig auch. Und WeinCC hat eine relativ einfache Struktur, ne? Also die rechnen ja per Klick ab. Also wenn du als Suchender irgendwie jetzt den Anbieter X für den Wein Y anklickst, dann, ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuelle Rate ist, ne, aber je nachdem, wie das Volumen auch ist, zahlst du halt einen bestimmten Betrag von, was weiß ich, 15 Cent oder 8 Cent oder weiß ich nicht, pro Klick. Das kann natürlich.
Früher war es deutlich mehr, glaube ich, 30, 40 Cent.
Ja, ich glaube, das ist passiert. Ne, ich bin mal, die aktuellen Preise habe ich jetzt nicht vorliegen. Aber das kann funktionieren, aber du hast völlig recht, das ist immer so genau der schmale Grat. Ne? Also werden wir da gefunden? Also suchen Leute unsere Weine und dann musst du ja, also das wäre jetzt mein Ansatz, einfach über so Sachen gehen wie Pinot Grigio, Klassiker, oder ein Rioja oder den Primitivo, was ja Rebsorten sind, beziehungsweise Weine aus Weinanbaugebieten, die mehr oder weniger jedermann geläufig sind und die auch relativ häufig gesucht werden. Ne? Dann mal welche Keywords da gesucht werden in Bezug auf Wein, dann sind die, also Pinot Grigio und Rioja ist, glaube ich, immer irgendwie in den Top 20. Und das wäre ja der Ansatz dann bei WeinCC zu sagen, also wir gehen über die Produkte da rein, dann ne, natürlich die Chance zu haben, dass sich derjenige, der sich mit unserem Pinot Grigio auseinandersetzt, möglicherweise auch einen anderen Wein bestellt, wenn er mal auf der Seite ist. Also das ist definitiv auch ein Punkt, der jetzt für 2026 wieder ein bisschen stärker in Fokus gerät. Ich muss allerdings sagen, ich bin aktuell, wie gesagt, das ist ein halbes Jahr her, weiß jetzt nicht so genau, wie stark diese Plattform noch performt. Gibt es ja ein paar andere mittlerweile. Davon würde ich natürlich dann abhängig machen, ob das WeinCC wird. Also bei Wir Winzer werden wir uns definitiv nicht einklicken.
Warum?
Ja, also eher so ein bisschen Wettbewerb, ne? Weil die ja teilweise auch ein, zwei Weine haben, die wir im Portfolio eigentlich exklusiv haben, die dann quasi bei denen auch auftauchen. Ich mit den Winzern dann mich auseinandersetzen muss, warum und wieso. Ja, aber bei Wir Winzer ist es ja relativ einfach. Ne? Also WeinCC routet ja einfach nur durch auf den jeweiligen Anbieter, also sprich in dem Fall dann auf uns. Bei Wir Winzer ist es ja so, das ist ja im Prinzip nur eine, sagen wir mal, eine Infoplattform. Du drückst drauf und bist mehr oder weniger mit dem Weingut direkt verbunden. Heißt, du bestellst bei dem Weingut selber und nicht bei Wir Winzer. Also das ist ja der Punkt. Ja, die haben den Wein ja nicht im Lager, sondern die sagen, wir bieten den an und dann klickst du drauf und dann bist du mit dem Weingut verbunden und bestellst quasi direkt bei dem Weingut selber. Also
verstehe.
Ist ein anderer Ansatz, ja. Und ist für uns natürlich, macht für uns überhaupt keinen Sinn, weil wir sind ja selber diejenigen, die vom Weingut beziehen und das dann auch verkaufen. Da hilft uns Wir Winzer nicht wirklich weiter.
Wie viele Leute hast du im Newsletter drin? Ich habe gesehen, da gibt es auch 10% Rabattgutschein. Ist das was funktioniert?
Ja, das funktioniert okay. Erstaunlicherweise ist es so, dass viele bestellen, ohne diese 10% in Anspruch zu nehmen, weil sie möglicherweise keinen Bock haben, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen oder haben Angst, zugespammt zu werden. Ja, da muss man dazu sagen, wir sind ja sehr zurückhaltend mit unseren Mails. Wir machen das sehr anlassbezogen. Also jetzt Black Week machen wir natürlich, aber eben mit diesen Paketen. Ja, also das wird dann auch nicht so sein, dass das hier mit 30% Rabatt und Totschlagargumenten, sondern wir sind schon relativ konstant, was unsere Preise angeht. Die Preise, die wir jetzt reduziert haben, beziehen sich teilweise oder größtenteils auf Weine, die wir jetzt auslisten demnächst, ja, von denen nicht mehr so viele am Lager sind. Mhm. Wo wir einfach sagen, okay, wir wollen sie jetzt abverkaufen und wenn da 10% oder 15% Reduktion dazu verhilft, dass die Leute sagen, ja komm, nehme ich noch eine Kiste, dann umso besser. Aber wir scheuen uns eigentlich oder anders, wir haben den Ansatz, unseren Anspruch jetzt durch irgendwelche Rabattschlachten und so weiter nicht irgendwie in Misskredit zu bringen, ja, sondern wir wollen versuchen, möglichst konstant Preise anzubieten, auch nicht großartig erhöhen, sondern versuchen, von vornherein Preise zu machen, wo wir potenzielle Preiserhöhungen mehr oder weniger schon eingepreist haben. Ja.
Zum im nächsten Part vom Podcast geht es ja meistens immer so ein bisschen um Bootstrapping und warum und wieso und was du alles vorhast. Da möchte ich erstmal weiter vorne einsteigen. Du hast ein paar Artikel auf LinkedIn ja auch geschrieben, seit du jetzt ein bisschen aktiver bist. Der eine war, nicht gründen ist keine Option. Ja. Erinnerst du dich an den? Was war so deine Motivation, das zu schreiben oder generell nochmal auf deine Motivation dann jetzt, du bist ja jetzt auch nicht mehr, ich darf das ja sagen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, dass du dann jetzt nochmal anfängst, sowas neu aufzubauen, ist ja auch anstrengend. Man kann ja seine Zeit auch mit anderen Sachen verbringen.
Ja, verstehe ich schon. Also das ist ja jetzt, sagen wir mal, alterslos, ne? Also diejenigen, also du musst das ja, also ich bist ja selber auf LinkedIn aktiv, du weißt ja, ne? Auf der einen Seite versuchst du natürlich so viele Leute wie möglich anzusprechen, auf der anderen Seite ist es ja gerade bei mir so, dass ich jetzt nichts poste, was ich irgendwie grundsätzlich nicht interessant finde. Und ich versuche natürlich immer auch diese Perspektive Weinwunder und so weiter und das Interesse auf Wein irgendwie mitlaufen zu lassen. Also es wird nicht jeder Post so sein, aber das nicht gründen war ja eher allgemein gehalten. Und ich glaube nach meiner Erfahrung, und das ist tatsächlich so, das ist, wenn man so ein bisschen Erfahrung im Business hat, ja, und weiß ich nicht, jetzt nicht, also es gibt ja viele, die fangen da wirklich mit 20 oder 22 an, gerade jetzt, in den letzten ein, zwei Jahren, ne, was völlig in Ordnung ist und die haben vielleicht auch Erfolg und so, super, gönne ich denen. Ich glaube auch für Leute, die jetzt so ein bisschen eher konservativer sind, in Anführungszeichen, oder sagen wir, eher in Richtung unser Alter gehen und so diesen klassischeren Weg vielleicht durchschritten haben in den Anfangsjahren, ist es trotz allem eine nicht nur sehr gute, sondern glaube ich auch eine absolut bedenkenswerte Alternative. Warum? Wenn du ein halbwegs vernünftiges Geschäftsmodell hast, ja, und eine halbwegs vernünftige Strategie, die jetzt nun du selber, nicht nur du selber als vernünftig erachtest, sondern möglicherweise auch ein paar andere sagen, jo, das könnte Sinn machen, ja, und dich damit auseinandergesetzt hast und versucht hast, da mal ein bisschen abzuprüfen, wie deine Ideen so ankommen. Und dann noch in irgendeiner Form weißt, du kannst zumindest mal ein, zwei Jahre, was auch immer, sei es eine Dienstleistung, ist natürlich immer kostengünstiger, aber jetzt auch so ein Produktgeschäft wie bei uns, ein, zwei Jahre überbrücken. Ja, und damit irgendwie das Business in Anführungszeichen versuchen voranzubringen, dann ist Gründen, finde ich, ganz persönlich fast ein absolutes Muss, weil du lernst extrem viel in sehr kürzer Zeit, ja, wahnsinnig, wie soll ich sagen, Adrenalin getrieben, weil es ja dein eigenes Ding ist, ja, ist bestenfalls, und das sollte eigentlich auch Grundvoraussetzung sein, ist das was, was du extrem gerne machen möchtest, ja, also das typische Brennen, ja, so viele ja immer.
Intrinsische Motivation.
Ja, die intrinsische Motivation muss hoch sein, das ist natürlich auch klar, einfach nur gründen, um irgendwas irgendwo 5,50 Euro zu verdienen, das macht natürlich wenig Sinn oder beziehungsweise ist nicht das, was ich meine. Und dann, wenn du dann in die Richtung gehst und das wirklich mit Herz und Seele betreibst, und das machen wir ja auch, und in überschaubarem Umfang, und selbst da würde ich sagen, ich würde es keine Sekunde missen und ich bin auch relativ davon überzeugt, dass wir das jetzt auch absatztechnisch nochmal auf ein ganz anderes Level heben können in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, gibt's gar keine Alternative dazu, ja, als irgendwo in einem Büro zu sitzen und dich von den 40 oder 45 Stunden, die du die Woche da verbringst, 20 Stunden drüber nachzudenken, ob das das Richtige ist für dich oder nicht. Oder, keine Ahnung, dann noch mit Familie und sagen wir mal, begrenzten Einkommenszuwachs über die Jahre und so weiter, dann immer gucken zu müssen, jetzt willst du ein Häusle bauen und dies und das und jenes. Das sind ja so die klassischen Werdegänge. Alles super, ja. Also muss ja auch jeder wirklich für sich selber entscheiden. Nur ich glaube, dass Gründen also extrem viel Potenzial bietet, auch für zum einen Selbstverwirklichung und zum zweiten, was das Thema Lernen angeht, im Business allgemein und generell seinen Horizont zu erweitern. Ja. Das ist, finde ich, also ein absoluter...
Man lernt viel dazu. Man lernt viel Neues auch.
Wahnsinn, ja. Und so viele Sachen, also was weiß ich alles gelernt habe, was mit Wein überhaupt nichts zu tun hat. Also diese ganze Social-Media-Geschichte, ja, hätte ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ja, warum? Bin ich überhaupt... Also ich bin froh, wenn ich mein Telefon bedienen kann, ja, so. Und wenn ich jetzt anfangen muss, mich mit hier Google Ads auseinanderzusetzen und diesen ganzen 3, 4, 5 verschiedenen Unterseiten und der Merchant und dies und das und jenes, da wäre ich wahnsinnig, ja.
Aber du hast kein Problem, zum Winzer zu fahren und den kennenzulernen. Da haben ja dann die Digital Natives dann vielleicht eher Probleme damit.
Ja, ja, aber das ist ja jetzt mein Kerngeschäft, ne? Also darum geht es ja bei mir hauptsächlich, ne? Also ums Produkt, ja, und um das ein vernünftiges Produkt ist und alles außenrum ist natürlich wichtig und extrem wichtig, um den Absatz zu fördern. Aber wenn du ein scheiß Produkt hast, dann hilft dir wahrscheinlich auch Google Ads auf sich nichts, ja. Also wenn es vernünftig aufgesetzt ist und grundsätzlich performt. Aber Gründen ist, finde ich, ich bin ja jetzt relativ lange Freelancer, ja, und war auch gestellt, ja, also ich kenne beide Seiten und weiß halt, dass diese intrinsische Motivation als Freelancer, aber jetzt als Gründer umso mehr, also extrem hoch ist. Ja. Und das finde ich halt das, was Arbeiten für mich zumindest nicht als Arbeit dastehen lässt, sondern das ist nicht gefühlt Arbeit, sondern das ist ein Teil meines Lebens und der mir also definitiv mehr Lebensqualität beschert, bei mir persönlich. Und deswegen bin ich davon überzeugt, und ich höre es ja auch von anderen, die es ähnlich sehen oder ähnlich erleben, ja, und wenn man erfolgreich ist, umso mehr, ne, wenn man auch die Bestätigung monetär bekommt, das ist einfach, also ich finde es für mich im Nachgang insbesondere alternativlos.
Interessant. Und dann hast du einen zweiten Artikel geschrieben zum Thema Bootstrapping. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen drauf eingehen. Gerne. Ich muss mir jetzt gerade selber noch mal kurz aufrufen. Da hast du ein bisschen so hin und her überlegt in Public, wie es denn so weitergehen soll sozusagen. Ja, der Weinshop wächst. Also ist, glaube ich, jetzt vor einem Monat oder sowas hast du es geschrieben. Die Entscheidung naht Fremdkapital, ja oder nein. Bis heute sind wir bootstrapped unterwegs. Leidenschaft, unzählige Arbeitsstunden, eigene Kohle als eigenes Geld investiert. Was wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Was sind so da deine Gedankengänge dazu? Warum ist es nicht möglich oder warum überlegst du überhaupt irgendwie da Fremdkapital aufzunehmen? Wofür würdest du das nutzen? Und kannst dann das Business auch wirklich nachhaltig größer machen? Ne? Das ist so meine Erfahrung jetzt hier aus den Podcasts, dass es dann halt häufig kurzfristige Effekte sind, die das vielleicht helfen, aber halt, dass es eben nicht nachhaltig wächst, also dass das Wachstum nicht bleibt. Du hast ja jetzt angesprochen, selbst wenn du jetzt Geld hättest, würdest du 100.000 für Google Ads auskaufen, dann würdest du ja Umsatz machen, aber es bringt dir ja nichts. Im Endeffekt muss ja da unterm Strich was hängen bleiben. Da würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen in deine Gedankenwelt dazu.
Ja, also wir haben ja jetzt mittlerweile ein Portfolio, also das ist ja alles noch nicht hochtrabend, ne? Also das sind 65 Positionen oder 63, schwankt gerade so ein bisschen, weil 2, 3 Weine reinkommen und 3, 4 wieder rausfliegen. Aber ein Portfolio, wo ich sage, okay, da lässt sich mitarbeiten, ja. Also das ist ja kein Vergleich zu 2022, dann hat man dann 5 oder 7 oder 10 Weine im Angebot. Das ist ja jetzt, also kann man ja nicht im Ansatz von Relevanz sprechen. So, ich glaube, dass wir grundsätzlich jetzt auch mit dem, was wir vorhaben, an Produktergänzung noch, dann im Frühjahr 2026 so gut dastehen, dass wir sagen, wir können also mit Fug und Recht behaupten, wir haben eine breite Auswahl, ist für jeden was dabei. Und wir können sagen, also uns kann man definitiv in die Überlegung mit einbeziehen, wenn man Wein kaufen möchte. So, jetzt muss es aber so sein, dass das Ganze auch sichtbar wird. Ja? Und darum geht's ja. Und das Sichtbarwerden kann man jetzt ohne zusätzliche Maßnahmen wie Social Media Marketing, sei es Google, sei es Meta, sei es was auch immer, oder eben LinkedIn im beschränkten Maße, grundsätzlich vergessen. Jetzt kommt diese Geo-Nummer dazu, ja, SEO, Geo und so weiter. Das vermag eventuell dazu verhelfen, dass unser Eins ohne großartigen Aufwand etwas sichtbarer werden könnte. Ja, das muss ich auch noch herausstellen, ob das so funktioniert. Aber der Grundsatz ist der, sichtbar werden, ist so für uns die Maxime für 2026. Jetzt kriegen wir das offline, regional ganz gut hin über die Weinfeste. Ja, also da kriegen wir auch entsprechend Rücklauf und Zuspruch und so weiter, was für uns natürlich auch noch extrem cool ist. Ein sehr positiver Nebeneffekt ist, wir kriegen direktes Feedback von den Kunden, was die Weine angeht. Ja, das hilft natürlich enorm. Auch was unseren Auftritt angeht und so weiter, kommen da teilweise tatsächlich Leute hin, die kennen den Webshop, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht Köln, das ist nicht unser Dorf, das ist nicht unsere Hut, sondern das ist 40 Kilometer weg und die haben uns schon mal irgendwie online gesehen. Ja, das finde ich schon mal positiv. Trotz allem ist es natürlich von der Sichtbarkeit und wenn du das checkst bei Google und so weiter, bei diesen ganzen Rankings und so weiter, spielen wir eigentlich keine große Rolle, ja, wenn überhaupt. So, und das ist definitiv der Hebel für uns und das habe ich jetzt also mit ganz vielen Leuten besprochen, auch mit Agenturen und so weiter und so weiter, auch mit anderen Gründern. Ich glaube, der Hebel, den wir ziehen müssen für 2026. Und da ist die Frage, wie kriegen wir das gewuppt? Ja, wenn ich jetzt 2025 ganz konservativ zugrunde lege, was da die verfügbaren Eigenmittel angeht, dann wird das nicht ausreichen. Also brauchen wir, wenn, dann irgendwie in irgendeiner Form einen Skaleneffekt, was verfügbares Kapital angeht, um dann bestmöglichst die Skalierung hinzubekommen, was die Sichtbarkeit angeht. Und dann natürlich daraus resultierend Umsatz respektive auf Sicht Gewinn. Und das, glaube ich, wird nur funktionieren, oder das Stand jetzt wird nur funktionieren, zumindest mal in der Geschwindigkeit, ja, wenn wir das 2026 tatsächlich signifikant nach vorne treiben wollen, wenn wir externes Kapital dazu holen. Das steht für mich außer Frage. Ja. Die Frage ist nur, wollen wir das? Also erstmal muss ja jemand da sein, der sagt, okay, ich gebe euch die Kohle für die und die zu den Bedingungen, das war das eine, ne? Also es hilft ja nichts, wenn ich darüber spekuliere und fabuliere und da ist keiner draußen, der sich auch nur ein Müh dafür interessiert, ja. Aber das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Trotz allem ist immer nur die Frage, kommt es denn da tatsächlich dazu? Funktioniert es dann zu Bedingungen, die wir auch, sagen wir mal, unterschreiben können, ohne uns in irgendeiner Form, sagen wir mal, selbst ins Knie zu schießen oder aber unser Geschäftsmodell irgendwie in Frage zu stellen oder so. Ja, das kann ja auch passieren. Dann wäre das aber so, dass den Kern deiner Frage zu beantworten, mindestens 30% des Kapitals, ja, wir gehen jetzt mal von 75 bis 100.000 Euro aus, ich würde 75 ansetzen, sehr, sehr gering noch und klein, aber ich glaube, das reicht, weil wir würden 30% des Kapitals definitiv für Marketing ausgeben, sehr gezielt, ja, auf die Zielgruppe bezogen. Wir sind ja so aufgestellt, dass wir im Prinzip jetzt mit unserem jetzt 2026 anstehenden B2B-Vermarktung respektive Verkauf natürlich auch jetzt nochmal einen zusätzlichen Kanal aufmachen, den wir bisher nicht bestritten haben. Mhm. Und wir haben jetzt neben den Weinfesten, den originären, die es ja klassischerweise bei euch in der Region noch viel mehr gibt als bei uns, ja, weil wir jetzt ja eigentlich die nächste Weinregion so klein ist hier im Mittelrhein, dass da eigentlich keiner von weiß, der nördlich von Köln wohnt ungefähr, ja. Trotz allem gibt es einige Weinfeste und ein sehr erfolgreiches hier in Köln, direkt am Rhein unten, am Rheinufer, was wir gerne bespielen wollen würden, was auch entsprechend Umsatz bringt und eine höhere Marge respektive, weil natürlich die Weine dann nicht zu den Online-Preisen verkauft werden, sondern etwas höher angesiedelt. Aber wir machen auch eigene Veranstaltungen und die haben wir jetzt 2025 in der Form nicht bestritten, aus verschiedenen Gründen, die werden wir 2026 aber wieder aufleben lassen. Also Weinpartys, ne, unter dem Namen Rutis Ping, gibt es bei Insta und Facebook kann man das nachgucken. Die Seite ist, glaube ich, gerade tot, aber die wird jetzt zum Ende des Jahres auch wieder aktiv geschaltet. Und wir werden darüber natürlich auch wieder eine Zielgruppe ansprechen, die eher jünger ist. Und wir haben das halt mittlerweile 4-mal durchexerziert und mit sehr gutem Erfolg. Ja, also klassisch, gute Location, DJ, Wein zu moderaten Preisen, wo es einfach darum geht, Spaß zu haben. Ja, also jetzt nicht großartig, jetzt den Wein anzupreisen und Weinverkostung zu machen. Das passiert teilweise auch, weil Leute tatsächlich sehr interessiert oder sehr fokussiert auf diesen Wein, zu diesen Weinfesten kommen und sagen, hier, ich möchte mal dies und das probieren und warum hast du den und wie schmeckt der und keine Ahnung. Passiert tatsächlich, ja, mich selber erstaunt. Aber es geht darum, auch diesen Festival-Charakter in ganz klein irgendwie so ein bisschen umzusetzen. Und das funktioniert sehr gut und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial, weil ja ganz viele Sachen, was Veranstaltungen angeht, auch nur kurzfristig irgendwie Erfolg haben und dann wieder verschwinden. Mhm. Und ich glaube, da kann man zumindest mal hier regional einen Anker setzen und das für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre irgendwie so etablieren, dass das ein festes, eine feste Größe in dem Veranstaltungskalender hier im Großraum Köln ist. Also das wäre dann noch so quasi der vierte Kanal, ja, sozusagen.
Das war jetzt auch eine lange Antwort auf meine
Frage. Ja, ist richtig. Sorry dafür. Ich habe dir ja vorher schon gesagt, ja, stoppen, wenn ich anfange zu labern.
Alles gut. Ja, interessant. Also denkst du dann eher, du kannst jemanden, also kannst du den Weingut begeistern, in sowas zu investieren? Würdest du das machen? Dann bist du ja ein bisschen Bias sozusagen. Oder für wen ist sowas interessant? Das ist ja fast noch ein Business Angel Ticket, sage ich jetzt mal, von der Größenordnung her, was du suchst.
Ja, genau. Weingut schwierig, aber es gibt natürlich so Agenturen, die jetzt auch so gar nicht großartig auftreten öffentlich, weil sie B2B unterwegs sind. Das natürlich für den normalen Endverbraucher jetzt überhaupt gar nicht so richtig sichtbar ist. Die natürlich eine Größenordnung erreicht haben, wo das durchaus interessant sein könnte. Ja, ich möchte natürlich das gerne weiter betreiben, auch so wie wir es machen mit dem Geschäftsmodell und dem USP. Das heißt also, andere Importeure kommen da nicht in Frage, weil dann würden wir aufgekauft werden, ja, und unser Geschäftsmodell quasi aufgeben. Das will ich natürlich nicht, sondern es geht schon in die Richtung, dass das eher strategische Investoren sind, in Anführungszeichen, ja, also auf kleiner Ebene, die auch mit dem Thema eine Affinität haben und sich damit auch perspektivisch auseinandersetzen, so dass man sagt, okay, und wachsen, ja, also da geht es um gleiche Motivation, ja, die gleiche Perspektive. Und das wird sicherlich nicht ganz einfach, da Leute zu finden, die sich darauf einlassen und da Bock drauf haben und mit uns das machen wollen würden. Es gibt natürlich noch ein paar andere im Markt, die da möglicherweise auch in Frage kämen, sicherlich auch größer sind. Ja, aber das ist so die Motivation, warum wir das anstreben. Das heißt aber nicht, dass es genauso kommt. Kann genauso gut sein, wenn sich da nichts ergibt, was für beide Seiten Sinn macht, dass wir weiterhin bootstrapped unterwegs sind und versuchen dann natürlich über die privaten Kanäle dieses Wachstum zu erreichen, was sicherlich dann nicht dazu führt, dass wir 2027 profitabel werden, sondern dann möglicherweise erst 28, 29. Was jetzt auch persönlich schlimm wäre, aber ich sehe halt das Momentum gerade. Ja, ich sehe auch das, was ich gerade geschildert habe, diese 4 Säulen eigentlich, die es sind. Die funktionieren alle, das weiß ich. Und die würde ich halt gerne einfach skalieren, ja, ganz platt gesagt.
Aber du würdest es auch weitermachen, wenn das nicht klappen würde.
Ja, mit absolut.
Finanzierung sozusagen.
Das ist Leidenschaft.
Ist kein Erfolgskriterium für dich.
Das ist aber jetzt das Momentum oder ich glaube eine Phase, wo das Sinn macht, zumindest zu probieren. Ja. Und deswegen würde ich es jetzt nicht einfach so vom Tisch putzen. Das will ich probieren und wenn es nicht klappt, dann machen wir es weiter, klar.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Dann, jetzt hast du ein bisschen erzählt, du bist Freelancer, dann machst du Weinwunder. Wie sieht das so deine Arbeitszeit aus? Also wir nehmen jetzt auf am Montagmorgen. Hast du eine normale Arbeitswoche? Ist es, wenn du sagst, okay, du gehst selbst im Urlaub Weingüter anschauen und Wein probieren, ist ja auch eine Passion von dir. Ist es für dich Arbeitszeit? Wie regelst du das? Hast du eine geregelte Arbeitswoche oder gar nicht mehr?
Naja, also sagen wir so, geregelt ist es durch exogene Faktoren. Also ich bin spätestens 6:30, 7 wach, allerspätestens, weil die Katzen dann auf mir rumturnen und Hunger haben. Das ist mal Punkt 1. Ja? Also früher waren es die Kinder, die sind mittlerweile alt genug. Ja? Also auch länger schlafen als ich, aber das ist das Erste. So, dann bin ich wach und dann bin ich im Prinzip nach einer halben Stunde bin ich auch, sitze ich am Rechner, ja, im Zweifelsfall. Also wenn das die Regel ist, dann ist das so, dass ich morgens relativ früh tatsächlich aktiv bin und auch am Rechner bin, sei es E-Mails beantworten, was auch immer, was man zu der Zeit am geschicktesten macht. Andere sind da schon sehr kreativ, ich bin es zu der Zeit noch nicht. Und dann ist das abhängig von Terminen, abhängig von, teilweise gucke ich mir ja noch ein paar Webinare an und so, weil dieses Thema Social Media Marketing für mich ja eins ist, was ich mir zumindest mal so weit erschließen will, dass ich es auch verstehe, ja. Auch wenn ich das nicht selber aktiv betreiben kann oder werde, ja, weil dafür einfach die Expertise werde ich mir nicht aufbauen können, weil ich auch nicht genügend intrinsische Motivation habe an der Stelle. Und dann abhängig von Terminen geht das teilweise bis abends um 8. Ich bin da jetzt auch, wie du ja schon angesprochen hast, für mich fühlt sich das größtenteils nicht als Arbeit an, sondern das ist Interesse, ich habe da Bock drauf. Also gerade auch was Recherche angeht und so weiter, neue Sachen zu finden, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, zu gucken, gibt es eine Möglichkeit zu kooperieren, ja, nein, vielleicht. Das ganze Thema Veranstaltung ist natürlich eins, da habe ich jetzt die letzten fast 20 Jahre drin gearbeitet, in dem Segment. Was mich wahnsinnig interessiert, weil Leute irgendwie dazu zu bringen, Spaß zu haben, ist eine großartige Sache, wenn das funktioniert. Ja. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Und das jetzt im Zusammenhang mit Wein umso mehr. Also auch da gibt es eine Menge zu tun. Eine Menge auch, sagen wir mal, strategisch zu planen oder zu eruieren, was könnte möglich sein. Es gibt, ich habe, meine Lebensgefährtin denkt immer, ja, wenn ich dich frage, du sagst immer, du musst arbeiten. Ja, klar. Also ich meine, dann kommt dann auch dazu diese ganze Administration, ja, das muss man, darf man ja nicht vernachlässigen. Das weißt du ja selber. Ich hatte noch eine zweite Firma im Zuge dieser Eventgeschichte, die wird gerade abgewickelt, weil ich die nicht mehr brauche. Ja, das zieht auch Zeit, ja, also Nerven auch, andere, ja, und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir ja Kapitalerhöhungen, haben wir gerade hinter uns gebracht. Was auch immer, also auch das sind Themen, die ja irgendwie bedient werden müssen und mehr Zeit in Anspruch nehmen, als man ursprünglich denkt, weil natürlich du nicht der Einzige bist, der sich damit auseinandersetzt, sondern die Behörden natürlich dann auch entsprechend ein Wort mitreden. Und ja, also ich könnte tatsächlich 24/7 arbeiten. Ja, ich hätte immer was zu tun. Mag ich natürlich nicht, aber manchmal ist der Druck auch ein bisschen größer und wenn ich parallel dann noch ein Projekt habe, umso mehr, ja, weil das dann natürlich das Hauptaugenmerk der täglichen Arbeit hat. Aber ja, also Arbeit ist immer da, ich geregelt, ja, früh morgens geht's los und wie lange es dauert, hängt davon ab, wie aktuell gerade die Themen sind, die am Tisch sind.
Wunderbar, Andreas. Ich denke mal, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und ob ihr, also vor allem wie du dich da entscheidest dann, wenn es passt. Ich bin ja der Typ Bootstrapping, das weißt du, das geht jetzt im Podcast ja drüber. Ich glaube, da ist noch viel drin, aber ich verstehe auch deine andere Gedanken. Bin echt ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise, ob das dann nachhaltiges Wachstum ist, aber wichtig ist ja, dass du davon überzeugt bist, dass es dann funktioniert.
Ja, das ist richtig. Also die Skepsis, ich meine, es gibt ein Restrisiko, keine Frage. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Und ich glaube einfach, dass wir von den Grundlagen, die wir jetzt gelegt haben in den letzten 2-3 Jahren, so gut aufgestellt sind, wenn wir das dann in der Intensität betreiben, wie das Kapital es dann quasi vorgibt, ja, dann bin ich auch sehr davon überzeugt, dass das funktioniert. Mhm. Aber wie gesagt, also natürlich kann das sein, dass in 2 Jahren ich dastehe und sage, es hat aus welchen Gründen auch immer nicht so gefluppt, wie das gedacht war. Ne? Das mag ich gar nicht ausschließen, aber von den grundsätzlichen Faktoren, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, bin ich, sagen wir mal, zu 98,9% davon überzeugt, dass gehen kann.
Alles klar. Dann viel Erfolg auf jeden Fall bei der Suche und bei der weiteren Reise und eine erfolgreiche Black Week
jetzt. Ja, ich danke dir vielmals auch für deine Zeit und dass ich hier an dem Podcast teilnehmen durfte. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Alles klar. Vielen Dank und viel Erfolg.
Jo, danke.
Ciao. Ja, das war auch schon wieder Folge 157 von Happy Bootstrapping. Wie hat es dir denn gefallen? Ich schätze immer ehrliches Feedback. Hau doch gerne rein, schick mir was über LinkedIn, per Mail etc. Einfach reingehauen. So, der Dry January ist vorbei, hat mir der Andreas noch geschrieben. Mit dem Gutscheincode Happy Bootstrapping, das H und das B groß, bekommst du 10% auf alles, außer Tiernahrung natürlich. Kannst du natürlich gern bei Weinwunder was bestellen und schreib mir gerne, ob es dir gefallen hat und wie es dir geschmeckt hat. Ja, und in der nächsten Woche habe ich eine ganz coole Folge und zwar mit dem Lorenz Strasser von Pentacode. Das ist ein Personalverwaltungsmanagement-Tool für Gastronomie, Freizeitparks, Bäckereien und da habe ich ganz viel gelernt, weil er das auch schon eine Weile macht. Gibt's also nächste Woche, 158, die Folge mit dem Lorenz von Pentacode. Bis dahin dir eine erfolgreiche Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.